NDR Info. Themen des Tages.
Wenn Northvolt nicht herkommen sollte, dieses Gelände ist erschlossen, ist richtig gut erschlossen. Und ich denke, Batteriefabriken werden gebraucht. Da wird ein anderer Investor reinkommen und von daher habe ich da keine Probleme mit.
Ich hoffe persönlich, dass es klappt, weil ich finde das Projekt großartig für die Region. Ich stehe eigentlich hinter dem Projekt und wünsche mir einen Erfolg. Ob es einer wird, muss man sehen.
Ich habe damit abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass es kommt. Vielleicht wird ja was Schönes da anderes gebaut. Indoor-Spielplatz für Kinder, Theater, irgendwie sowas.
Ich hatte mir große Hoffnung gemacht, dass es einen Aufschwung geben würde, gerade weil in unserer Region nicht so viel Industrie ist. Ich glaube nicht, dass es das Ende ist. Northvolt Deutschland könnte überleben vielleicht.
Tja, die Unsicherheit ist mit Händen zu greifen in Heide. Was wird aus dem neuen Northvolt-Standort für eine Batteriefabrik in Lohe-Rickelshof und Norderwörden, in die öffentliche Gelder flossen und wo 3000 Arbeitsplätze entstehen sollten, dazu tausende weitere bei Zulieferern und Dienstleistern? Jetzt meldet Northvolt in Schweden Konkurs an und die Träume in Schleswig-Holstein könnten platzen. Das Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wir beleuchten auch den amerikanischen Plan für eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine. Wie wird Moskau reagieren und wem nutzt das? Zuerst aber nach Schleswig-Holstein. Northvolt ist das Geld ausgegangen. Nicht der deutschen Tochter, einer eigenständigen GmbH, die bei Heide fertigen will und die von der Politik in Kiel und Berlin umworben und gepampert wurde. Aber der schwedische Mutterkonzern geht in die Insolvenz. Finanzielle Probleme hat das Unternehmen schon seit Monaten, vor allem in den USA. In den Standort Heide hat die staatliche Förderbank KfW 600 Millionen Euro gesteckt, für die der Bund und das Land Schleswig-Holstein gerade stehen. Wie blickt man nun in Kiel auf die Nachrichten aus Schweden und auf die Perspektiven für Heide? Anna Grusnik hat Reaktionen gesammelt.
Rund 3000 neue Jobs sollten durch den Bau einer Batteriezellenfabrik in der Region Heide entstehen. Northvolt 3, ein enorm wichtiges Projekt für die schwarz-grüne Landesregierung in Schleswig-Holstein. Seit heute aber ist offen, wie es weitergeht. Ministerpräsident Günther wies in einem schriftlichen Statement darauf hin, dass man in Deutschland eine eigene Batteriezellenproduktion brauche. Es sei im Interesse aller, diese im Land zu halten bzw. neu anzusiedeln. Der Standort Heide sei weiterhin absolut zukunftsfähig, so Günther. Der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Klaus Ruhe-Madsen informierte am Vormittag im Wirtschaftsausschuss des Landtages die schleswig-holsteinischen Abgeordneten.
Natürlich gehe ich davon aus, dass es eine Auswirkung in Heide hat, wenn der Mutterkonzern Insolvenz anmeldet.
Er habe auch erst heute früh die Mitteilung über die Insolvenz in Schweden erhalten, sagte Madsen. Und die könnte teuer für Schleswig-Holstein werden. Denn Northvolt hat rund 600 Millionen Euro von der staatlichen Förderbank KfW erhalten, für die Bund und Land je zur Hälfte bürgen. Für den ehemaligen schleswig-holsteinischen Wirtschaftsminister und FDP-Abgeordneten Bernd Buchholz steht daher fest:
Na, die Einleitung des schwedischen Insolvenzverfahrens bedeutet jetzt quasi die Zerschlagung des Mutterkonzerns. Jetzt werden Einzelteile verkauft. Jetzt ist auch klar, dass die 300 Millionen für Schleswig-Holstein komplett perdu sind. Und die Frage, was in Heide passiert, ist zwar formell vom Verfahren nicht betroffen, aber die stellt sich selbstverständlich.
Oppositionspolitiker Buchholz bezweifelt inzwischen, dass die Landesregierung alle Informationen mit dem Parlament geteilt hat, um das Risiko richtig einzuschätzen. Die schleswig-holsteinische SPD sprach von einem Desaster und davon, dass das Insolvenzverfahren ein weiterer Sargnagel für das Projekt sei. Wirtschaftsminister Madsen hingegen sieht weiterhin gute Chancen für den Standort Heide, wenn auch möglicherweise ohne Northvolt.
Es ist jetzt Aufgabe des Insolvenzverwalters, das Unternehmen neu aufzustellen. Dazu gehören auch Fortführungsszenarien für die deutsche Tochter Northvolt 3. In diesem Zusammenhang wird auch zu klären sein, wie es in Heide konkret weitergeht. Wir wissen alle, dass zuletzt auch an der Baustelle gearbeitet wurde. Es ist eine sehr gute erschlossene Baufläche entstanden. An unserer Westküste ist damit ein Asset entstanden, das auch für andere Investoren interessant sein kann.
Vor Ort in Dithmarschen gibt man sich norddeutsch gelassen. Eine große Überraschung sei es nicht, sagte der Bürgermeister von Lohe-Rickelshof, Kai Tange, zu den aktuellen Entwicklungen. Er geht nicht davon aus, dass die Batteriezellenfabrik in der bisher besprochenen Art und Weise kommt.
Na, aktuell ist, würde ich mal tippen, der Image-Schaden schon da. Wenn dann irgendwann mal funktionstüchtige, gute Batterien dabei rauskommen, wird das auch wieder vergessen sein. Dass was anderes kommt, das erwarte ich schon. Es ist ja einfach eine attraktive Fläche in attraktiver Umgebung, wenn man grüne Energie nimmt, Sonne, Wasserstoff, Wind. Da wird sicher was kommen. Ich glaube nicht, dass die Fläche wieder zugrünt.
Wie genau es mit dem Standort Heide weitergeht, muss nun der Insolvenzverwalter klären.
Über Northvolt, Heide und die Batterienproduktion habe ich am Nachmittag mit Professor Achim Kampker gesprochen. Er leitet die Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle in Münster. Alle Welt braucht Batterien. Die Wende zur E-Mobilität scheint nicht mehr zurückzudrehen. Und es ist das strategische Ziel der EU, 90% der Akkus für Europa in Europa zu fertigen. Was hat Northvolt falsch gemacht? Was kann man bei diesen Marktaussichten überhaupt falsch machen?
Der Punkt ist der, dass wir ja als Europa lange Zeit das Thema Batterie vernachlässigt hatten, dann es erkannt haben, dass es strategisch wichtig ist und dann eine große Aufholjagd gestartet haben. Und in der sind wir nach wie vor mittendrin und die dauert eben. Und meine Interpretation ist, dass dieser Zeitraum, in dem man wirklich quasi von 0 auf 100 laufen muss mit allen Produktionsthemen, Prozessthemen, eine Fabrikstruktur aufzubauen, der ist offensichtlich unterschätzt worden, wie viel Zeit und Geld man dafür braucht.
Und liegt es auch am schleppenden Hochfahren der E-Auto-Produktion in Deutschland und Europa?
Ja, grundsätzlich trägt das natürlich zu einer Verunsicherung bei, ist aber aus meiner Sicht jetzt nicht das Kernproblem gewesen, soweit ich es interpretieren kann. Ja, aber natürlich insbesondere in Deutschland, Europa haben wir jetzt wieder eine Diskussion vom Zaun gestoßen. Wenn man weltweit schaut, haben wir ein Wachstum der E-Mobilität von 20% und wir hinken da ein Stück weit zurück. Und das ist mit Sicherheit nicht hilfreich.
Wie sieht es denn im Moment aus mit der europäischen Unabhängigkeit bei Batterien für die E-Mobilität?
Ja, da müssen wir noch ein ganzes Stück gehen. In dem Bereich Forschung, Innovation haben wir deutlich aufgeholt über die letzten Jahre. Da erlebe ich es, dass man wirklich vorne dabei ist, mitdiskutiert. Aber in der Wertschöpfung, die wir ja hier haben wollen, wenn man sich da die Zahlen anguckt, kommt ein sehr, sehr großer Anteil dominant aus Asien. Vieles von den Formmaterialien eben auch aus China bis hin zur Anlagentechnologie für den Maschinen- und Anlagenbau, was ein neues Thema ist. In der Vergangenheit waren wir zumindest in den verschiedenen Branchen im Maschinen- und Anlagenbau eigentlich immer führend, auch am Markt. Und das hat sich ein Stück weit gedreht. Das heißt, wir haben da eine Wegstrecke zurückzulegen, um das wieder einzufangen und auch signifikant Wertschöpfung von unseren Unternehmen in diesem Bereich zu erzielen.
Ist für Heide eine Perspektive, eine andere in Sicht, ein alternativer Investor etwa? Oder gibt es eigentlich schon genug Produktionsstandorte in Europa und Deutschland hat nur versucht, ein eigenes Stück vom Kuchen zu kriegen?
Ja, es werden mit Sicherheit Produktionsstandorte in Europa aufgebaut. Insofern grundsätzlich sehe ich da auch eine Zukunft. Mit welchem Investor, den man ja jetzt braucht, das kann ich nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass wenn schon eine gewisse Struktur eben geschaffen worden ist, dass es da mit Sicherheit Interessenten gibt, die das jetzt natürlich nutzen und da aufsetzen und weitermachen, weil der Bedarf ist auf jeden Fall da.
Waren Bundes- und Landesregierung blauäugig oder idealistisch? Hat man im Vertrauen auf ein schwedisches Unternehmen Geld versenkt am Standort oder muss man jetzt vielleicht sogar noch Geld hinterher schicken, um ihn zu erhalten?
Ja, grundsätzlich ist es so, bei den Dimensionen, von denen wir reden, kann das aus meiner Sicht ein Unternehmen alleine eigentlich nicht stemmen. Ja? Mhm. Wenn wir also sagen, es ist volkswirtschaftlich sinnvoll, und das glaube ich auch, dass wir Wertschöpfung im Sinne von Batteriezellproduktion in Deutschland, in Europa haben, ist es, glaube ich, in diesem Fall schon opportun, als Staat, als Gesellschaft mit ins Risiko zu gehen und dafür zu sorgen, dass wir diese Zukunftstechnologie auch am Standort haben. Deshalb grundsätzlich, glaube ich, ist das eine richtige Entscheidung, da zu unterstützen. Ob da jetzt ausgiebig genug geprüft worden ist, das kann ich nicht beurteilen. Werde ich mich auch nicht zu äußern, weiß ich auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es Prüfmechanismen gibt. Die kenne ich ja selber. Wenn mir Geld zur Verfügung gestellt wird in der Forschung, werde ich rauf und runter geprüft und ich gehe mal davon aus, dass das so auch so ist. Also grundsätzlich, glaube ich, ist das richtig, dass der Staat in solchen Zukunftsbereichen mit unterstützt und mithilft, dass das Ganze bei uns auch in Wertschöpfung resultiert.
Sagt Professor Achim Kampker, Leiter des Fraunhofer Instituts Forschungsfertigung Batteriezelle in Münster.
NDR Info. Die Meinung.
Insolvenz bei Northvolt, aus für die hochfliegenden Pläne am Standort Heide. Wie kann es weitergehen und welche Fehler haben zu dieser Entwicklung geführt? Der Kommentar von Christian Stichler.
Manchmal ist eine Geschichte einfach zu schön, um wahr zu sein. Northvolt, der große Stern am Investorenhimmel, der die grünsten Batterien der Welt verspricht, kommt nach Heide in Dithmarschen mit einer kühnen Idee, aus Windstrom klimafreundliche Batterien zu produzieren für die Mobilität der Zukunft. Und damit Tausende von Jobs zu schaffen in einer Region, die man so gerne als strukturschwach bezeichnet. Diese Geschichte strahlt so hell, dass sie alle Kritiker in ihren Schatten stellt. Dabei waren die Warnsignale nicht zu überhören. Großaufträge, die storniert wurden, Fabrikeinheiten, die Northvolt schließen musste, Massenentlassungen, ein Insolvenzverfahren in den USA, das jede Woche mehrere Millionen verschlang. Aber Northvolt verkündete stets, alles laufe nach Plan, man strukturiere um, optimiere Prozesse, verschiebe Prioritäten, man erziele Fortschritte, die Gespräche mit potenziellen Investoren liefen vielversprechend und so weiter. Und jetzt das. Der allerletzte Ausweg, bevor die Konzernführung in Stockholm für ausstehende Steuerzahlungen persönlich haftbar gemacht werden kann. Der Gang vor den Konkursrichter. 5000 Mitarbeitende, die nicht wissen, wie lange sie noch einen Job haben. Hunderte von Firmen in Schweden, die auf ihr Geld warten. Darunter viele kleine Handwerksbetriebe. Investoren, die Milliarden abschreiben müssen. Und was sagt Northvolt in Deutschland heute? Die deutsche Tochter sei eigenständig, der Betrieb laufe weiter. Aber wer glaubt denn wirklich noch, dass Northvolt in Heide eine Batteriefabrik errichtet, während in Schweden das Geschäft abgewickelt wird? Schweden ist bekannt für seine Transparenz und Offenheit. Northvolt ist das Gegenteil davon. Dieser Konzern hat Milliarden an Investoren und auch Steuergeldern verbrannt, hat die Hoffnungen von Tausenden von Menschen enttäuscht, die für einen neuen Job im Norden Schwedens ihre alte Heimat überall in der Welt verlassen haben. Danke, dass ihr an unsere Mission geglaubt habt, sagte heute der Interimschef von Northvolt. Alles Weitere entscheidet der Konkursverwalter. Dieses Unternehmen ist an seiner eigenen Hybris gescheitert. In Schweden und in Heide. Es braucht jetzt neue Akteurinnen und Akteure. Es braucht Pragmatismus, Offenheit und eine europäische Partnerschaft, um das Feld der Batterieproduktion nicht allein den Herstellern aus Asien und den USA zu überlassen. Nur dann kann vielleicht doch noch etwas aus einem Batteriewerk in Heide werden. Das sollte auch die Politik in Kiel und Berlin schnell begreifen. Northvolt, der große Stern im Norden, ist mit dem heutigen Tag endgültig erloschen.
Die Meinung von Christian Stichler in den NDR-Info-Themen des Tages. Northvolt Pleite, Zukunftsangst in Heide. Das ist der Titel eines NDR-Info-Extra im NDR-Fernsehen um 20.15 Uhr nach der Tagesschau. Der Ball liegt im Feld der Russen, meinte US-Außenminister Rubio. Nachdem die Ukraine mehr oder weniger freiwillig einer vierwöchigen Waffenruhe zu Lande, zu Wasser und in der Luft zugestimmt hat, muss sich nun der Kreml entscheiden, ob ihm das in die Pläne passt. Noch heute werde man mit Moskau im Kontakt sein, so Rubio. Einstweilen bekommt die Ukraine wieder militärische Rückendeckung aus den USA. Und es ist unklar, was geschehen würde, wenn Putin eine Waffenruhe ablehnt oder zum Schein verhandelt oder sie einfach bricht. Silke Dietrich fasst die ersten noch sehr vagen Reaktionen aus Moskau zusammen.
Der Kreml reagiert bislang eher nüchtern und ungerührt auf die Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine. Der Kreml scheint es längst nicht so eilig zu haben wie US-Präsident Donald Trump. Russische Medien berichten heute, dass gestern die Leiter der Auslandsgeheimdienste der USA und Russland miteinander gesprochen hätten. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS schreibt, dass dabei ein regelmäßiger Kontakt vereinbart worden sei, um Spannungen zwischen beiden Staaten abzubauen. Zu einer möglichen Waffenruhe hat sich heute niemand offiziell im Kreml geäußert. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, stellt nochmal klar, dass die Position der Russischen Föderation nicht im Ausland durch einige Abkommen oder die Bemühungen einiger Parteien festgelegt werde. Die Position der Russischen Föderation werde innerhalb der Russischen Föderation und von der Russischen Föderation selbst festgelegt.
Europäische Regierungschefs und Diplomaten sind fürs Erste auf der Zuschauertribüne platziert worden, was die USA insgesamt mit jedem einzelnen Schritt anstreben, bleibt undurchsichtig. Der Bundeskanzler ist erst einmal froh, dass Trump Zelensky wieder aus dem Abgrund gezogen hat, in den er ihn zuvor stieß.
Wir werden die Ukraine nicht im Stich lassen. Das haben wir Präsident Zelensky zuletzt vor knapp einer Woche versichert und das gilt. Und wir werden als Europäische Union und als Europäer insgesamt unsere Unterstützung weiter verstärken. Gleichzeitig ist aber auch klar, die Unterstützung der USA ist und bleibt unerlässlich. Deshalb ist es ein hoffnungsvolles und wichtiges Signal, dass Washington nach den gestrigen Gesprächen mit der ukrainischen Delegation in Jeddah angekündigt hat, seine Unterstützung fortzusetzen.
Und unter dieser Maßgabe begrüßt Olaf Scholz denn auch den Vorstoß zur Waffenruhe.
Ich begrüße also, dass jetzt der Vorschlag kommt zu einem 30-tägigen Waffenstillstand, aus dem sich mehr entwickeln kann. Und wir werden alles dazu beitragen, dass das auch gelingt. Nochmal, die Perspektive muss immer sein, dass die Ukraine ihre Souveränität und Unabhängigkeit verteidigen kann, dass sie ihren Weg in die Europäische Union fortsetzen kann und dass sie eine starke eigene Armee haben wird, auch in der Zukunft.
Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittag vor einem Treffen mit EU-Ratspräsident Antonio Costa. Über die Waffenruhe und die Interessen Moskaus, Kiews und Washingtons habe ich am Nachmittag mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Sarah Pagung von der Körber-Stiftung gesprochen. Sie war in diesem Jahr auch bereits Gast im NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Können Sie einen Plan Washingtons erkennen und an welcher Stelle sind wir darin jetzt? Was muss Putin sich jetzt überlegen?
Also die USA haben jetzt erreicht, dass die Ukraine sich in ihre Pläne, einen Waffenstillstand und damit einen Fortschritt im Ukraine-Krieg zu erreichen, fügt. Und zwar durch massiven Druck, den wir in den letzten Wochen gesehen haben. Die Frage, die jetzt eben offen bleibt, ist, inwiefern ist Moskau willens, darauf einzugehen und welche Bedingungen wird man dort stellen?
Blieb der Ukraine gestern überhaupt eine andere Wahl, als Ja zu sagen, nachdem die USA sie gewissermaßen auf Entzug gesetzt hatte bei Waffen, Munition und Informationen?
Nein, sicher nicht. Aber ich würde das oder die Ergebnisse von Jeddah schon auch als ukrainischen diplomatischen Erfolg werten, nach der Eskalation, die wir in den vergangenen Tagen und Wochen gesehen haben. Denn dass die USA die militärische Belieferung wieder aufnehmen und auch den Austausch von nachrichtendienstlichen Informationen, war nicht unbedingt gegeben oder fest zu erwarten. Und gleichzeitig hat man dafür natürlich aber aufgegeben, dass die USA das Waffenstillstandsabkommen mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine absichern. Aber das war wahrscheinlich ohnehin auch ein utopischer Wunsch auf Seiten Kiews angesichts der Trump-Administration in ihrer Positionierung.
Auf die USA und ihre Motive schauen wir später nochmal. Jetzt aber nach Moskau. Wenn sich der Kreml für die Waffenruhe entscheidet, was bedeutet das für die russischen Kriegsziele? Reicht Moskau dann, ein Minsk III zu erreichen, also wieder ein Einfrieren einer Frontlinie, weil man ja jederzeit den Krieg wieder aufnehmen kann, auch nachrüsten kann? Oder ist nach 3 Jahren Anrennen doch wenig gewonnen, wenn auch viel zerstört? Russland hält ja nicht mal das Territorium, das es schon als Staatsgebiet annektiert hat.
Also es könnte sicherlich auch in russischem Interesse liegen, ein Waffenstillstandsabkommen zumindest kurzfristig zu unterschreiben, um genau eben das zu erreichen, also ein Luftholen, ein Wiederaufrüsten, ein Wiederauffüllen der eigenen Reserven. Aber was, glaube ich, viel eher zu erwarten ist, ist jetzt eher ein auf Zeitspielen seitens Moskaus und dass man auch versuchen wird, die Chance zu nutzen, noch mehr für Moskau herauszuschlagen, also beispielsweise eine Aufhebung der Sanktionen.
Was käme, wenn diese erste Waffenruhe hält? Worüber wird dann verhandelt? Über Grenzen und Territorien, über Souveränität und Garantien, über die Freiheit auch der Ukraine, der EU und der NATO beizutreten?
Also sollte das funktionieren, was ich für wirklich mehr als fragwürdig halte, also ich glaube nicht, dass das wirklich erfolgsversprechend sein wird, dann kommt es eben genau zu diesen Detailfragen, die eben so schwierig und so komplex sind, dass sie eine Einigung in den letzten 3 Jahren auch verhindert haben. Also beispielsweise wo genau verläuft eine Waffenstillstandslinie, was erkennt die Ukraine als besetzte Gebiete an, was nicht, wie wird der Waffenstillstand abgesichert, welche Forderungen stellt Russland gegenüber der Innenpolitik der Ukraine, also man will ja beispielsweise vor allen Dingen auch Selenskyj loswerden und das sind dann eben die wirklich komplexen Einzelheiten, die dann möglicherweise wirklich sehr, sehr lange dauern würden, aber wie gesagt, ich bezweifle momentan auch, dass man auch bis dahin kommt.
Und an welcher Stelle kämen die Europäer ins Spiel? Erst wenn die Tinte trocken ist, als Truppensteller für die Sicherung des Vereinbarten?
Ich glaube, das kommt natürlich vor allen Dingen darauf an, inwiefern die Trump-Administration sich der Kooperation einlässt. Aber es kommt natürlich auch darauf an, was die Europäer gewillt sind, auf den Tisch zu legen. Also beispielsweise bei den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, bei einer Absicherung für den Waffenstillstand und auch bei der weiteren militärischen und finanziellen Unterstützung für die Ukraine. Also umso mehr die Europäer zum Verhandlungstisch mitbringen könnten, umso eher sind sie natürlich auch ein Partner für einen Verhandlungstisch oder ein Teilnehmer.
Jetzt schauen wir nochmal auf die Moves der Trump-Administration in den letzten Wochen bis hin zum Treffen gestern in Jeddah. Ihre Dissertation, Frau Dr. Pagung, haben Sie zum Thema Einflussnahme auf internationale Zielgruppen durch die Russländische Föderation geschrieben. Das umfasste den Zeitraum 2000 bis 2016. Wie ist das mit der Einflussnahme auf die Trump-Administration, den Präsidenten selbst, den Sicherheitsberater, Außen- und Verteidigungsminister und die Geheimdienstchefin? Wie finden sich russische Erzählungen in deren Sprechtexten und Handlungen der ersten Wochen wieder?
Also ganz bemerkenswert ist ja durchaus in den letzten Wochen, dass wir immer wieder propagandistische Punkte, die wir auf russischer Seite gesehen haben, jetzt auch in den USA finden. Also beispielsweise hat man aus den USA heraus ja die Legitimität Selenskys als recht gewählten ukrainischen Präsidenten immer wieder angezweifelt. Man hat auch teils das Narrativ übernommen, dass die Ukraine eigentlich für diesen Krieg verantwortlich sei. Ich glaube aber, dass das sozusagen nicht primär daraus rührt, dass Trump in irgendeiner Form gekauft ist von Russland, sondern dass wir sehr große Übereinstimmungen im Weltbild haben. Und das ist nämlich ein Weltbild einer transaktionalen Welt, einer Welt, die den Stärkeren gehört, einer Welt, die eben auch Allianzen oder Bündnissen wenig Raum zumisst und vor allen Dingen natürlich auch einer Welt, in der es vor allen Dingen um starke Männer und ihre Machtansprüche geht.
Einschätzungen der Politikwissenschaftlerin Dr. Sarah Pagung von der Körber-Stiftung. Der Zollstreit der USA mit der EU konnte die Europäer nicht überraschen. Man musste ja nur seine Wahlkampfreden hören und sich an seine erste Amtszeit erinnern. Aber auch die Reaktion von damals passt natürlich erneut. Und gerade erst hat ja Kanada vorgemacht, wie man einen Haken aus Washington kontert. Thomas Spickhofen aus Brüssel.
Die Europäische Union ist bislang der einzige große Wirtschaftsblock weltweit, der mit Gegenzöllen auf die neuen Stahl- und Aluminiumzölle der USA reagiert. Großbritannien, Japan, Australien und Brasilien zum Beispiel verzichten bislang darauf. In der EU selbst gibt es viel Zustimmung zu den Maßnahmen, allerdings auch Sorge vor dem Beginn eines größeren Handelskonflikts. In Brüssel gibt man sich selbstbewusst. Kommissionschefin von der Leyen spricht von weitreichenden, aber angemessenen Schritten. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte nach einem Treffen mit EU-Ratspräsident Antonio Costa in Berlin, man brauche weniger Handelshürden und nicht mehr. Von den Christdemokraten im Europäischen Parlament heißt es, die Kommission habe die Maßnahme clever gelöst. Von den Sozialdemokraten, die EU sei wirtschaftlich stark genug, um den Konflikt durchzustehen. Man werde sich weder wirtschaftlich noch politisch erpressen lassen. In Brüssel wird man nicht müde, auf die weiterhin bestehende Verhandlungsbereitschaft hinzuweisen. Gleichzeitig bereitet die Kommission ergänzend zu den heute bekannt gegebenen Zöllen, die am 1. April in Kraft treten, ein zweites Zollpaket für Mitte April vor. Damit soll das Gesamtvolumen der Zölle ausgeglichen werden. US-Präsident Trump hat seinerseits bereits vor einiger Zeit spezielle Zölle für Importe aus der EU angekündigt, zum Beispiel auf Autos und Medikamente. Ob, wann und für welche Produkte sie tatsächlich kommen, ist bislang aber unklar.
Thomas Spickhofen aus Brüssel am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Mittwoch.